Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Chancengleichheit, die gibt es im deutschen Bildungssystem nicht. Wer aus sozial benachteiligten Familien kommt, wer körperlich oder geistig beeinträchtigt ist, für die oder den sind Bildung und Teilhabe nach wie vor, gelinde gesagt, schwierig. Trotz aller Diskussionen und intensivierten Bemühungen, Stichwort Inklusion, ist noch viel Luft nach oben. Das bemängelt die deutsche UNESCO-Kommission und sie hat deshalb ein Empfehlungspapier vorgelegt für eine inklusive Bildung in Deutschland, die alle mitnimmt. Das und mehr heute in Campus und Karriere mit Thekla Jan. Inklusion, damit wird häufig nur die Inklusion von Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen gemeint. Die UNESCO aber hat ganz deutlich auch die Menschen im Blick, die sozial benachteiligt sind. In Deutschland liegt ein derart umfassendes inklusives Bildungssystem noch in ferner Zukunft. Was ist zu tun? Das Empfehlungspapier der deutschen UNESCO-Kommission hat Vorschläge und Forderungen. Ute Erdsieck-Rawe, die ehemalige Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, ist Vorsitzende des Expertenkreises der deutschen UNESCO-Kommission und ich habe sie vor der Sendung gefragt, welche Kernforderung haben Sie?
Die Kernforderung ist natürlich, da muss man ehrlich zugeben, eine, die in Deutschland nicht sehr beliebt ist, dass nämlich länderübergreifend und Kommune und Bund und Land übergreifend zusammengearbeitet wird, um Inklusionsverständnis wirklich endlich einmal einheitlich zu definieren und zu sagen, das sind sozusagen die Grundlinien, das sind die Grundstandards, so muss die Infrastruktur aussehen, das müssen die Grundlagen von Inklusion in Schule, Kita, Ausbildung sein. Aber das ist ja nur der Rahmen. Aber den fordern wir, weil das ist dringend notwendig. Wenn man sich die Landschaft in Deutschland anguckt, sieht man, dass fast in jedem Bundesland eine unterschiedliche Ausprägung von inklusiver Bildung zu besichtigen ist. Und das, finde ich, ist kein guter Zustand. Und nun hat es ja ein Programm gegeben, etwa für die digitale Bildung. Ein solches können wir uns vorstellen, auch für Inklusion.
Inklusion kostet Geld. Forderung kann man immer stellen nach Geld.
Ja, muss man auch. Ja, klar. Aber es ist eben nicht das Geld allein. Also man könnte ja schon sehr viel Geld einsparen, wenn man wirklich konsequent das Doppelsystem von Förderschulen und Regelschulen abbauen würde. Das kostet nämlich sehr viel Geld. Und wenn diese Ressourcen alle ins allgemeine Schulsystem fließen würden, hätten wir mehr Personal und mehr qualifiziertes Personal. Das ist aber so ideologisch befrachtet irgendwie, dieses Thema in Deutschland, dass ich darauf nicht setze, dass das wirklich konsequent überall geschehen wird in den nächsten Jahren. Das ist ein dickes Brett, aber irgendwer muss ja mal anfangen zu bohren. Und dazu gibt es Empfehlungen jetzt für die einzelnen Bildungsstufen.
Sie sagten bessere Zusammenarbeit. Ich habe gelesen in Ihrem Empfehlungspapier, es soll regionale Förderzentren geben, die Bildungseinrichtungen beraten und vernetzen. Da kann man sich auf der einen Seite fragen, sollen da neue Schichten bürokratische Monster entstehen, die viel Geld kosten, aber letztlich wenig Effekt haben? Oder denken Sie eher daran, dass man so eine Art Fallmanagement für die Benachteiligten schafft?
Fallmanagement ist zum Beispiel notwendig, wenn Kinder von der Kita in die Schule kommen. Also da muss man genauer auf den Einzelfall gucken und dann müssen beide Institutionen zusammenarbeiten. Das ist aber, glaube ich, auch schon relativ gut entwickelt in vielen Bundesländern. Nein, was wir meinen ist, wo können sich eigentlich Eltern, Lehrkräfte, Arbeitgeber hinwenden, wenn sie sagen, wir wollen uns öffnen für mehr Inklusion? Oder wir haben hier eine Gruppe von Kindern, die braucht Unterstützung bei der Berufswahl. So eine Einrichtung, die sich entwickeln könnte nach unserer Vorstellung auch aus den vorhandenen Förderschulen, die ja schrittweise abgebaut und nach dem Wunsch und der Forderung der UNESCO in das Regelsystem überführt werden. Aber in den Förderschulen sitzt ja auch Kompetenz und die wollen wir erhalten. Und solche Beratungszentren daraus zu machen, erscheint uns sinnvoll. Und das ist eigentlich das Gegenteil von Bürokratie. Denn jetzt haben Eltern, die ein Problem haben, wirklich viel Bürokratie zu überwinden.
Gehen wir mal an die von Ihnen angesprochenen Übergänge, also den Übergang von zu Hause in die Kita zum Beispiel oder an den Übergang von der Kita in die Grundschule. Was können Sie da empfehlen?
Man, glaube ich, darf nicht unterschätzen, dass es für Eltern aus bestimmten Bildungsschichten oder auch Migranteneltern, Flüchtlinge, dass es dort Zugangsbarrieren gibt für die Kindertageseinrichtungen. Also Skepsis, Unkenntnis, das muss man durch Aufklärung verbessern. Das ist sozusagen der Erstzugang in die Bildungsstufe. Und dann kommt als nächstes der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule. Und das ist die Stelle, an der es ganz oft Brüche gibt in der Bildungsbiografie. Also in der Grundschule haben wir noch einen hohen Anteil von Inklusivarbeit, aber dann schlägt ja das deutsche Bildungssystem zu und die Schüler werden verteilt. Und da bleiben die Kinder mit Problemen oft auf der Strecke, landen in Hauptschulen, sofern sie noch gibt, oder in Förderschulen.
Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat ja gerade für die Neuausrichtung in der Inklusion an Schulen dafür sich stark gemacht, dass es nicht an allen Schulen Inklusion geben soll, sondern Schwerpunktschulen, die inklusive Bildung anbieten sollen. Ist das ein richtiger, ein guter Weg in Ihren Augen?
Wenn man Inklusion versteht als ein Leitprinzip, und so tut es die UNESCO und die Agenda 2030, Leitprinzip für die gesamte Gesellschaft, sozusagen für das Bildungssystem insbesondere, es wird da mehrfach drin betont, dann kann man doch nicht sagen, also Leitprinzip gilt dann nur für bestimmte Schulen, das ist ja ein Widerspruch in sich. Und für mich heißt das Leitprinzip für das Bildungssystem, dass alle Schulen, und zwar auch alle Schularten, sich inklusiv verhalten und entwickeln.
Aber was geschieht danach, also am Übergang zum Berufsleben? Was haben Sie da für Empfehlungen?
Also das ist für die Öffentlichkeit noch weithin eine Blackbox. Es wird viel zu wenig beleuchtet, welche Schwierigkeiten Kinder mit Behinderungen oder Benachteiligungen, welche Art auch immer, haben, wenn sie sozusagen in das reguläre Ausbildungssystem und auf den Arbeitsmarkt wollen. Wir haben ein Übergangssystem, dass kaum jemand wirklich durchschaut. Das muss auf Effizienz überprüft werden. Es ist ein Dschungel von Maßnahmen. Und wir fordern ein Recht auf Ausbildung mit der Priorität auf Regelausbildungsorte, und also auf Betriebe, auf berufliche Fachschulen und so weiter. Und dazu muss es für die Betriebe vermutlich noch mehr Anreize geben. Und dabei müssen die Betriebe unterstützt werden, auch durch individuelle Begleitung. Das heißt, ein Schüler, ein junger Mensch mit Problemen etwa beim Lernen, der braucht Unterstützung und der braucht auch einen Ausbildungsweg, der auf seine Fähigkeiten zugeschnitten ist. Das lässt die Gesetzeslage ja auch zu, aber das muss noch besser genutzt werden von den Betrieben und ausgebaut werden. Wahrscheinlich brauchen wir noch mehr Aufklärung darüber. Also das Ganze sind dicke Bretter, das ist uns klar. Aber wir hoffen, dass die Anregungen, die wir geben, hier und da aufgegriffen werden. Wir haben uns jedenfalls mit diesem Papier an alle relevanten Stellen gewandt und hoffen, dass das eine oder andere auch entweder zu Rückmeldungen führt, zu weiteren Überlegungen oder doch ein wenig Bewegung in die Sache bringt.
Das hofft Ute Erzi-Grawe, die ehemalige Bildungsministerin von Schleswig-Holstein und Vorsitzende des Expertenkreises der Deutschen UNESCO-Kommission, mit der ich gesprochen habe über das Empfehlungspapier für eine inklusive Bildung in Deutschland.
Eine Gesellschaft ist modern, wenn sie zur Aufrechterhaltung des Wachstums, der Beschleunigung und der Innovation bedarf.
Innovationen in immer schnelleren Zyklen. Was macht das mit einer, mit unserer modernen Gesellschaft? Fragen wie diese wirft das Buch Unverfügbarkeit von Hartmut Rosa auf, aus dem das eben gehörte Zitat stammt. Das Buch hat sich die Universität Flensburg ausgesucht, um sich campusweit in allen Bereichen mit den Thesen zu beschäftigen. Die Hochschule gehört zu denen, die im Rahmen des Projektes Eine Uni, ein Buch vom Stifterverband gefördert werden. Am Montag hatten wir uns angeschaut bei Campus und Karriere, wie in Stuttgart Dürrenmatts Physiker die Uni umtreiben. Christian Wolf hat sich nun in Flensburg umgehört, was mit Hartmut Rosas Buch geplant ist.
Die Welt wird immer schneller. Kaum noch etwas wird dem Zufall überlassen. Fast alles wird berechnet und unterliegt damit einem Algorithmus. Nach Ansicht des Soziologen Hartmut Rosa geht dadurch aber das Lebendige verloren.
Resonanz stellt sich nur zu einem Gegenüber ein, das gleichsam mit eigener Stimme spricht. Es ist nicht die Gier nach mehr, sondern die Angst vor dem immer weniger, die das Steigerungsspiel aufrechterhält.
Ausschnitte aus dem Buch Unverfügbarkeit von Hartmut Rosa, das im vergangenen Jahr erschienen ist und jetzt an der Flensburger Universität fächerübergreifend im Fokus steht. Anders Damm ist Professor für dänische Literatur an der Universität Flensburg. Er hatte das Buch von Hartmut Rosa für den Wettbewerb Eine Uni, ein Buch ausgesucht.
Ich selber habe Hartmut Rosa in einem Seminar gebraucht. Wir haben Hartmut Rosa gelesen und die Studierenden sehr interessant gefunden. Und das hat viele Ideen gegeben, so Begriffe wie Resonanz, Entfremdung, Beschleunigung, also wie ist das mit Handys, was bedeutet, dass wir alle ein Handy die ganze Zeit in der Hand haben.
Das Buch ist inzwischen im Universitätsalltag angekommen und wird nicht nur in den Lehrveranstaltungen von Andersdam besprochen. Die Themen, die Hartmut Rosa anspreche, seien allgegenwärtig.
Das gilt in Literaturwissenschaft, das gilt auch in Mathematik, würde ich sagen, also in alle Fächer. Da kann man einen Begriff wie Unverfügbarkeit auch brauchen. Also in eine Reflexion darüber, was man hier macht an einer Uni.
Selbstreflexion, die ist mit der Wahl des Buches Unverfügbarkeit schon einmal als Angebot an alle Menschen in der Flensburger Universität gegangen. Jetzt wollen Studenten, Professoren und Verwaltungsangestellte noch mehr Honig saugen aus den Thesen von Hartmut Rosa. Derzeit treffen sie sich regelmäßig, um das Wintersemester zu planen. Dann soll die Auseinandersetzung mit Unverfügbarkeit auf allen Ebenen der Uni weitergehen. Ideen, wie das gelingen könnte, gibt es viele.
Der ist Julia Patrick? Von der Germanistik.
Ja, okay.
Das klingt doch spannend.
Ist schon ein bisschen was zusammengekommen jetzt, ne?
Genau, also die Idee war nämlich zu sagen, internationale Studierende, was ist mit Leuten aus anderen Ländern oder von der anderen Halbkugel, haben die das Thema Stress durch Reichweitenvergrößerung auch? Also gibt es das in Syrien oder Nepal oder haben die Menschen da ganz andere Probleme?
Katrin Fischer ist Sprecherin der Universität und gleichzeitig auch die Projektleiterin. Sie koordiniert die vielen Ideen und Vorschläge. Die sollen aber nicht nur auf dem Campus stattfinden.
Wir haben Interesse daran, in diesen Austausch zu kommen, in so einen Transfer zwischen Zivilgesellschaft und akademischer Gesellschaft.
Zu diesem Austausch beitragen möchte die Pilkentafel, ein Theater an der Flensburger Förde. Die Theatermacher wollen unter anderem Zitate aus dem Buch mit Kreide auf dem Bürgersteig schreiben, sternförmig von allen Ausfallstraßen zum Südermarkt hin, einem zentralen Platz in Flensburg. Schauspieler Thorsten Schütte macht es vor.
Eine aktive eigene Antwort. Doppelpunkt. Gänsehaut.
Für Thorsten Schütte trifft das Zitat den Kern des Buches. Es gehe um eine eigene körperliche Reaktion auf etwas, das einen anspricht, erklärt der Schauspieler der Pilkentafel. Aber natürlich gäbe es noch viele andere Zitate zum Nachdenken. Dass diese mit Kreide im möglicherweise regnerischen Oktober auf dem Bürgersteig geschrieben und dann vielleicht schnell verlaufen werden, stört Elisabeth Bode nicht. Sie leitet das Theater Pinkentafel.
Mit Kreide schreibe ich was, hinterlasse eine Spur. Aber sie ist vergänglich, so. Und das ist das, was ich passend zu dem Buch fand, dass man was tut. Und die Vergeblichkeit des Tuns ist auch schon mit drin. Also es holt die Schrift aus dieser Ewigkeit raus, die sie sonst hat.
Die Pilkentafel beteiligt sich auch noch an einem anderen Projekt der Hochschule. Eines von Tanja Meyer, die an der Universität Flensburg Professorin für darstellende Spiel, Theater und Performance ist. Mit anderen Kultureinrichtungen der Stadt will sie ihre Studenten ermutigen, Schulen in Flensburg zu besuchen, um dann dort Schüler für Kunstaktion zu gewinnen.
Das soll natürlich alles mit performativen und theatralen Mitteln stattfinden.
Geplant ist unter anderem ein Flashmob. Allerdings sollen die Studenten und Schüler dabei nicht agieren, sondern nach einem Startsignal in ihrer Bewegung innehalten, für mindestens eine halbe Stunde. Es geht eben um bewusste Unverfügbarkeit.
In den meisten Bundesländern sind derzeit Schulferien. In Sachsen-Anhalt geht es mit der Schule erst in 4 Wochen wieder los, für die Schüler noch weit hin. Für die Schulleitung dagegen ist nicht mehr viel Zeit, um sicherzustellen, dass der Stundenplan für alle Schüler regulär gefüllt werden kann. Gut 900 Lehrkräfte fehlen, das hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Frühjahr berechnet. Viel Holz. Was hat sich getan? Dani Hambach vom Landesvorstand der GEW Sachsen-Anhalt, selber Schulleiterin an der Sekundarschule in Landsberg, habe ich deshalb gefragt, wie viele Stellen konnten denn mittlerweile von der Landesregierung besetzt werden? Wie viele fehlen derzeit noch?
Von diesen 900 Stellen wurden nur 500 besetzt. Einige der eingestellten Lehrkräfte sind auch nicht zu Beginn des Schuljahres anwesend, weil Seiteneinsteiger sind, die erst zum 1.10. noch in einen Qualifizierungslehrgang gehen.
Das heißt, es fehlen noch sehr viele Lehrer. Sie nehmen in Sachsen-Anhalt seit kurzem auch Bachelorstudenten an, die dann bei Ihnen befristet angestellt werden in den Schulen und sozusagen nebenbei weiter studieren, bis sie den Master haben.
Richtig.
Ist das eine gute Idee?
Es ist eine gute Praxis, die ich dabei habe. Und man kann sozusagen in den Schulen mitarbeiten und sich deutlich schon engagieren. Und da müsste man vielleicht flexiblere Studienangebote machen, vielleicht mehr digitale Angebote, sodass die Lehramtsstudenten schon an Schule arbeiten können.
Ja, es wird jetzt genau dieser Idee, also die Bachelorstudenten schon befristet anzustellen, vorgeworfen. Das sind ja dann Dumpingkräfte.
Das ist so.
Seiteneinsteiger, das ist die andere Quelle, aus der sich Lehrer gewinnen lassen. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Letztlich eine Bereicherung, also endlich frischer Wind im Klassenzimmer?
Hier kommt es sehr auf die Person, auf die einzelne Person an. Ist sie kommunikativ? Ist sie teamfähig? Hat sie starke Nerven? Ist sie konfliktfähig? Die Rolle eines Lehrers ist so verschieden und die muss man ausfüllen, um zufrieden zu sein in diesem Beruf.
Jetzt haben Sie schon so ein bisschen was dazu gesagt. Ich frage trotzdem nochmal nach, welche Seiteneinsteiger suchen Sie genau? Also was müssen die mitbringen?
Also am besten ist, wenn Sie sich vorher schon mal ausprobiert haben, also praktische Erfahrungen gesammelt haben, zum Beispiel an Ganztagsschulen und dort zum Beispiel Ganztagsangebote schon durchgeführt haben oder als Vertretungslehrkräfte gearbeitet haben oder in Vereinen, sodass Sie schon mit diesem sprühenden Elan in die Schule kommen, mit Kindern humorvoll zu arbeiten. Es ist wichtig, dass Sie sich mit der Rolle eines Lehrers auseinandersetzen. Er ist Berater, er ist derjenige, der auch mal Gesetzmäßigkeiten einhalten muss. Er muss natürlich auch unterrichten und motivierend den Kindern alles das beibringen, was sie für ihr späteres Leben brauchen. Und das sind also nicht nur die Fachkompetenzen, sondern natürlich auch soziale Kompetenzen.
Welche Fächer suchen Sie vor allem?
Also wir suchen natürlich die Kernfächer, also Deutsch, Englisch, Mathematik, als auch die Fächer Wirtschaft, Technik, also in diesem Bereich.
Bei Ihnen an der Sekundarschule mit 400 Schulkindern und 40 Lehrern fehlen aktuell 2 Lehrer. Mhm. Wie gehen Sie an Ihrer Schule vor? Wie wollen Sie in den nächsten 4 Wochen es noch schaffen, diese beiden Lehrer zu ersetzen?
Wir selber an der Schule durch organisatorische Maßnahmen, indem man Klassen zusammenlegt, nicht aufmacht oder sonstiges oder Fächer kürzt oder Fördermöglichkeiten an der Schule kürzt. Das andere ist, dass ich die Möglichkeit habe, eine befristete Ausschreibung für die Zeit, bis die ausgeschriebene Stelle besetzt wird, zu erhalten.
Aber es liegt letztlich nicht in Ihrer Hand, ob Sie diese Kraft auch bekommen werden, sondern in der Hand des Landes Sachsen-Anhalt.
Richtig.
Eine dauerhafte Lösung können Seiteneinsteiger und Bachelorstudenten natürlich nicht sein, denn der Brain Drain, also der Rückgang ausgebildeter Lehrer an Schulen in Sachsen-Anhalt, geht weiter. Zum einen, weil viele Lehrer kurz vor der Rente stehen und zum anderen, weil das Bundesland im Wettbewerb mit anderen steht. Es ist ein bundesweites Problem, der Lehrermangel. Wie wollen Sie von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft dem entgegenwirken im ureigenen Interesse?
Also das Wichtigste ist, dass sozusagen die Seiteneinsteiger die Möglichkeit haben, voll qualifiziert zu werden. Das heißt also, dass sie noch ein zweites Unterrichtsfach durch Qualifizierungsmaßnahmen erhalten und einen berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst, sodass sie dasselbe Ausbildungsniveau erreichen wie Lehrkräfte und dann auch so bezahlt werden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat schon eine Volksinitiative gestartet, den Mangel zu beenden, unseren Kindern eine Zukunft zu geben. Hier geht es um die bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen mit Lehrkräften, pädagogischen Mitarbeitern und Schulsozialarbeitern. Und wir bringen ein Volksbegehren, also einen Volksentscheid, wollen wir auf den Weg bringen, um das Schulgesetz in Sachsen-Anhalt zu ändern und den Bedarf festzuschreiben im Schulgesetz.
Letzte Ausfahrt, Volksentscheid. Dani Hambach vom Landesvorstand der GEW Sachsen-Anhalt zum aktuellen Lehrermangel an in ihrem Bundesland. Aber Lehrermangel ist natürlich ein gesamtdeutsches Problem. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, fordert jetzt Milliardeninvestitionen speziell für die schulische Integration von Migrantenkindern. Wir brauchen für die kommenden 10 Jahre insgesamt 8 Milliarden Euro zusätzlich für die Sprachförderung von Schülern mit Migrationshintergrund und die dafür erforderlichen Lehrstellen. Und das sei eher zurückhaltend gerechnet. Ja, und da sind wir wieder bei den Maßnahmen für inklusive Bildung in unserem Land. Darüber sprachen wir ja schon am Anfang.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Ohne Menschen, die in Sozialberufen arbeiten, funktioniert eine Gesellschaft nicht oder nur schlecht. Aber gerade in diesem Bereich fehlen immer mehr Fachkräfte. Alten- oder Krankenpfleger, Sozialarbeiter oder Erzieher. Da man in diesen Berufen aber eher wenig verdient und sie auch nicht besonders prestigeträchtig sind, hat ein Großteil der Schüler diese Berufe erst gar nicht auf dem Schirm, vor allem Abiturienten nicht. Das ließe sich vielleicht ändern, wenn Gymnasiasten eine Zeit lang in sozialen Einrichtungen hospitieren. Gesagt, getan. In Bayern bieten jetzt einige Gymnasien ein sogenanntes Sozialpraktikum an, zum Beispiel das Sophie-Scholl-Gymnasium in München. Axania Weihrauch hat 10 Klässler getroffen, die gerade vom Sozialpraktikum zurückgekommen sind.
Wir hatten eine Dame bei uns, die stand jeden Tag irgendwie 5-mal stand die an ihrer Tür und hat immer nach Hilfe gerufen, so Hilfe, 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 wo ist denn mein Zimmer? Und die stand schon in ihrem Zimmer, aber sie hat sich nicht mehr dran erinnert. Es war ein bisschen schockierend, weil man hört zwar von so dementen Leuten, aber wenn man es dann wirklich erlebt, das war krass.
Christiane hat 3 Wochen lang als Praktikantin in einem Altenheim für Frauen gearbeitet. Die 10-Klässlerin ist im sozialwissenschaftlichen Zweig des Sophie-Scholl-Gymnasiums für Mädchen in München. In diesem Zweig ist ein 3-wöchiges Sozialpraktikum vor der Oberstufe Pflicht. So sollen die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in soziale Berufe bekommen, wie zum Beispiel in die Pflege, die Obdachlosenhilfe oder die Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Da gibt es zu Anfang auch oft Berührungsängste, erzählt der Praktikumskoordinator Frank Häuser.
Die Berührung mit Alter, natürlich auch mit Demenz, mit Krankheit, das ist eine Hemmschwelle, das ist für uns Erwachsene eine Hemmschwelle, von jungen Menschen eine ganz große Hemmschwelle. Aber unsere Erfahrungen zeigen, nachdem die Schülerinnen dieses Praktikum dann machen, sagen sie alle, das hat mir geholfen. Meine Angst war dann irgendwie weg, die Scheu war größtenteils auch weg.
Bea zum Beispiel war in einer Intensivpflegeeinrichtung und hat Menschen beim Essen geholfen. Auch beim Waschen war sie dabei.
Dann war es auch ein bisschen unangenehm für mich und auch so mit dem Berühren und so Berührungsängste und sowas, aber danach mit der Zeit ging es halt eigentlich voll.
Die Schülerinnen erzählen, dass sie in den 3 Wochen Spaß hatten und viel gelernt haben. Trotzdem sagt keines der Mädchen, dass sie später gern mal in einer Pflegeeinrichtung arbeiten will. Nadine war in einem Altenheim und hat mitbekommen, wie wenig Zeit die Betreuer für die einzelnen Menschen haben. Aber auch ein weiterer Punkt schreckt sie ab.
Ich würde an sich eigentlich voll gerne in den sozialen Bereich gehen. Auch das mit den alten Menschen hat mir richtig Spaß gemacht. Aber das mit der Bezahlung ist halt schon echt so ein kritischer Punkt. Und so wie das jetzt gerade aussieht, würde ich mich nicht in die Richtung bewegen können, auch wenn ich es eigentlich gerne machen wollen würde.
Immerhin 2 Schülerinnen erzählen, dass ihnen das Praktikum gezeigt hat, was sie später einmal machen möchten. Allerdings geht es bei ihnen um die besser bezahlten Stellen, so wie beispielsweise bei Charlotte.
Also ich war halt im Kinderzentrum und habe da so quasi so ein psychologisches Praktikum gemacht, also in der Psychologie. Und ich war mir halt davor unsicher, ob ich vielleicht Psychologie studieren soll. Und jetzt bin ich mir eigentlich so sicher, dass ich Psychologie studieren will.
Charlotte durfte bei Visiten und Gesprächen mit den Eltern dabei sein. Eine wirkliche Hilfe war sie dabei nicht, sagt sie. Bringen Schülerpraktikanten, die nur 3 Wochen da sind, überhaupt etwas für die Einrichtungen? Die Praktikumsstellen kommen den Schulen da auch sehr entgegen, sagt Frank Häuser.
Weil bis die Schülerinnen ja gewöhnt sind an dem Umfeld, auch den Arbeitsablauf kennen, gehen sie wieder. Und auch Arbeiten mit Menschen ist ja auf einen längeren Zeitraum ausgerichtet. Aber die Rückmeldung von den Arbeitsstellen ist so, dass unsere Schülerinnen dann gerne genommen werden, dass wir Schülerinnen haben, die einfach auch engagiert sind und sich versuchen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten dort einzubringen.
Natürlich gab es in der Vergangenheit auch immer mal wieder Schülerinnen, die in ihrem Praktikum nicht so gut zurechtkamen, erzählt Frank Häuser. Insgesamt aber ist er sehr zufrieden mit dem, was seine Schülerinnen leisten. Denn auch wenn nicht alle später in soziale Berufe gehen werden, haben sie doch Berührungsängste abgebaut und Dinge gesehen, vor denen viele andere gern die Augen verschließen.
Und das war's von Campus und Karriere heute mit Thekla Jahn. 50 Jahre Easy Rider und New Hollywood und die Kinokrise, darum geht es gleich in Corso Kunst und Pop.